Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg, einen schönen guten Tag. Was macht die Corona-Krise mit den freischaffenden Künstlern, die ihre Gedanken und Ideen gerade jetzt unbedingt einbringen wollen und im November nicht auf die Bühne dürfen? Dazu haben wir heute einen Interviewgast. Dann schauen wir in die Bundesländer. Heute in den Norden. Wie ist die Corona-bedingte Situation an der deutsch-dänischen Grenze? Und vor dem Start des Flughafens BER morgen eine Reportage über den Job des Vogelvergrämers. Also derjenigen Person, die zuständig ist, dass Tiere und Flugzeuge nicht zusammenstoßen. Wenn ich jetzt so gerade nach draußen schaue, dann ist der Himmel ziemlich grau hier in Köln. Und für viele fühlt sich das jetzt auch gerade so an. Grau. In Nordrhein-Westfalen wurden heute die St. Martins-Züge abgesagt. Viele Schulen und Kindergärten hatten das eh schon nicht mehr eingeplant. Aber eigentlich braucht es ja gerade jetzt Kultur, Ideen, Kreatives, um besser mit der Corona-Lage umgehen zu können. Die Kulturschaffenden sind allerdings selbst mit ihrer Lage beschäftigt. Statt ihre Kreativität auf die Bühne zu bringen, fühlen sie sich jetzt gerade ausgebremst. Sie dürfen im November keine Präsenzveranstaltungen durchführen. Am Vormittag hatte ich dazu Besuch von Heinz-Simon Keller, dem Intendanten des Kölner Theaters Der Keller. Das ist das älteste freie Theater in Köln. Hat große Namen hervorgebracht, wie Harald Schmidt oder Annette Frier. Die Kellerschmiede. Und ich habe Heinz-Simon Keller zunächst gefragt, wie es ihm und seinem Theater geht.
Boah, es ist wütend, ratlos, ohnmächtig. Und ich bin ein tatkräftiger Mensch und ich will aufstehen und was tun. Und leise beflügelt mich eine Depression, weil Frau Reker sagte, Kultur ist die Seele der Stadt, die Seele des Landes, wenn man weiterdenkt. Und das ist richtig. Und das wird auch von Frau Grütters natürlich betont, wie wichtig Kultur ist. Aber jetzt über dieses dogmatische Lockdown ohne Differenzierung, mit einem undemokratischen Geist durchgeführt, politisch durchgeführt, sind wir ratlos. Also ich empfinde auch eine leichte Depression, weil wie soll das weitergehen? Wir arbeiten, wir halten uns an die Vorschriften, an die Regeln, an die Hygienevorschriften. Die Leute kommen, sie sind sehr konzentriert. Es ist manchmal eine Stimmung nicht wie in der Kirche, das ist ja erlaubt, Kirchgang ist erlaubt, Theatergang ist nicht erlaubt, aber es ist eine sehr konzentrierte Stimmung und ich denke, diese Seele, die wir jetzt auch in diesen Zeiten, der Winter kommt, wir sind sowieso leicht angekränkelt, Grippe, jetzt kommt dieser Virus noch dazu, was machen wir jetzt? Weil wir müssen auch leben. Wir müssen auch in dieser Zeit mit dem Virus leben. Und da brauchen wir auch einen Impuls, eine Motivation, dass wie geht die Zeit danach? Wie gestalten wir das? Und da brauchen wir die Kultur, Musik, die Gastronomie, wir brauchen die Theater, wir brauchen Räume, Seelen, Orte und alle Politiker, also nicht alle, aber die Kulturpolitiker und vernünftige Politiker formulieren das. Aber es ist entschieden, Theater mit den Bordellen zu.
Wie würden Sie es denn machen, wenn Sie jetzt in der Regierung säßen und sehen die Infektionszahlen und sehen, dass 3/4 der Infektionen nicht mehr rückverfolgbar sind und dass Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage sind, der Nachverfolgung nachzukommen. Ja. Wie soll es anders funktionieren?
Schwer. Das ist ganz schwer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Pandemie umzugehen. Natürlich ist der Impuls richtig zu sagen, Vorsicht, Stopp. Aber wie können wir geordnet doch einem sozialen Leben nachgehen in dieser Pandemie? Weil wie können wir uns trotzdem seelisch, also mit einer zukunftsoptimistischen Haltung da noch damit umgehen? Das ist die Frage für mich. Natürlich, es braucht Entscheidungen, es braucht aber auch Differenzierungen. Und beim ersten Lockdown war die Erkenntnis, eigentlich gewaltig, also für viele. Wozu brauchen wir dieses Rattenrennen des Fortschritts, des Wachstums oder was ist wichtig? Was brauchen wir? Und diese Erkenntnis jetzt im zweiten Lockdown eigentlich schon anzuwenden, was wäre das für ein Zeichen gewesen, sozusagen für die Seelenlage eines Landes oder die Kulturnation Deutschland, ein kleines Zeichen zu setzen. Es gibt eine Identität in diesem Land, es gibt eine Kulturdichte, die, ich habe keine Angst um die großen staatlichen Kultureinrichtungen, die werden überleben, aber die Solo-Selbstständigen, die freien Künstler, die freien Schauspieler, die sind gefährdet und auch das Theater der Keller ist auch gefährdet, ja.
Ist es vor allen Dingen finanziell gefährdet? Also jetzt in diesem zweiten Herunterfahren im Vergleich zum Frühjahr ist es ja so, dass die Einnahmeausfälle schon anders kompensiert werden sollen. Also die 75% der Einnahmen, hilft das nicht?
Also ich muss mich schon bedanken bei Stadt und Land, die bisher unsere Mindereinnahmen wirklich aufgefangen haben. Nur jetzt kommt der November. Wir waren überraschenderweise sehr gut verkauft. Das heißt also 50 Zuschauer, 40, 50 Zuschauer. Das ist
im Vergleich zu wie viel sonst?
Ja, 100, 120 und mit Abstand. Und aber trotzdem, das sind Einnahmen von paar tausend Euro. Aber natürlich sagt der Bund jetzt auch, das muss ausgeglichen werden. Ja, wir wünschen das, ja. Wir brauchen jetzt, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir weiter spielen, dass wir diese kleine Pflanze am Leben halten und ich wünsche mir jetzt eine Absicherung für die Solo-Selbstständigen und natürlich eine Rettung der freien Theaterlandschaft.
Wenn es, sagen wir mal, gut geht, dann können Sie möglicherweise im Dezember wieder aufmachen.
Ja, wir machen auf. Wir müssen aufmachen, weil selbst die Zahlen werden runtergehen ein bisschen. Und ich glaube, auch da wird auch, der Einzelhandel ist offen. Jetzt, im zweiten Lockdown. Die Schulen sind offen. Die haben einen Bildungsauftrag. Wir Theater haben einen Kulturauftrag. Schule und Theater ist nicht so weit voneinander entfernt. Man wird die Seelen schon ein bisschen pflegen müssen im Dezember vor Weihnachten. Hoffe ich, wünsche ich mir.
Können Sie sich denn auch vorstellen, dass Sie auch nochmal alternative Wege bestreiten können? Gibt es auch möglicherweise Ideen, wie Sie auch in so einer Phase Ihre Kreativität zu den Menschen bringen können?
Ja, aber wir versuchen ein Streaming-Portal aufzubauen. Das ist abhängig von der Unterstützung. Und dann finde ich, dass wir tatsächlich das letzten Sommer auch verpasst haben, dass wir jetzt wahrscheinlich schon im Sommer einmal Freilicht, Industrietheater draußen in Deutz, wo wir jetzt gerade ein Interim haben, würde das klappen, das passt eigentlich wunderbar in diese Industriegegend. Das hat einen Flair und das wäre eine Option auch dann im Frühjahr und im Sommer eben draußen zu spielen.
Also Sie denken jetzt schon an die Phase, wo wieder aufgemacht werden kann und trotzdem noch sehr viel Vorsicht herrschen muss.
Ja, wir müssen planen. Also ich will aufstehen und weiterleben. Also ich will planen. Ich will ja auch einen Impuls haben, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das ist auch ein Zeichen. Wir brauchen einen Motor, einen Grund, dass wir dieses Theater unter sehr schwierigen finanziellen Verhältnissen überhaupt, die ganze freie Theaterszene beutet sich mehr aus, als dass sie davon was nach Hause bringt. Also das sind schon sehr karge Verhältnisse, das muss man immer sehen.
Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat bei uns gestern im Programm gesagt, wir dürfen die Künstler und Künstlerinnen nicht verlieren, die bisher so viel auch für den gesellschaftlichen Konsens auch beigetragen haben. Droht das?
Nein. Wir Künstler gehören ja zur Gesellschaft und wir brauchen die Gesellschaft. Und ich sehe eher eine Gefahr des Rückzugs, der Müdigkeit oder der Depression. Natürlich wird Kultur immer weiterleben, weil die Menschen immer weiterleben. Und nach dem Krieg hieß es ja, die größten, wichtigsten Erlebnisse waren eben diese Theaterbesuche im Theater der Keller. Man hat die Brinketts mitgebracht und es war ein kalter Raum, es war ein Bunker. So wurde das Theater der Keller gegründet und das wird auch nicht aussterben, weil der Mensch muss sozial reden, spielen, muss sich verständigen und dann wird er kreativ. Und die einen bleiben dabei und nehmen dann viel in Kauf, was nicht gut belohnt wird finanziell.
Sagt Heinz Simon Keller, der Intendant des Freien Theaters der Keller in Köln. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder haben heute in den Länderparlamenten die einstimmig gefällten Beschlüsse von Mittwoch verteidigt. Wir wollen hier an der Stelle nach Schleswig-Holstein schauen. Ich bin dazu verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms. Herr Kulms, die dänische Regierung hatte gestern angekündigt, dass es jetzt auch für Schleswig-Holsteiner wieder schwieriger werden wird, die Grenze zu übertreten. Was genau heißt das?
Frau Sturmbeck, das heißt erstmal, dass die bisherige Sonderregelung, die hier für die Menschen in Schleswig-Holstein eben weitestgehend lange galt, die fällt jetzt weg, weil eben auch hier bei uns im Norden die Corona-Infektionszahlen deutlich steigen. Und die dänische Regierung, die will SchleswigholsteinerInnen jetzt erstmal nur noch über die Grenze lassen, wenn sie entweder einen negativen Corona-Test vorweisen können, also der nicht älter als 72 Stunden ist, oder aber wenn sie einen triftigen Grund haben. Und triftiger Grund heißt zum Beispiel, dass die Person in Dänemark arbeitet, dort studiert oder eben ein Vorstellungsgespräch hat. Es kann aber auch ein Besuch sein bei Verwandten oder beim Lebenspartner, der Lebenspartnerin. Und es ist auch so, die Menschen in Schleswig-Holstein, die in Dänemark ein Boot haben mit festem Liegeplatz oder einem Ferienhaus, die dürfen auch weiterhin über die Grenze. Aber es ist schon, würde ich sagen, weiterhin eine deutlich andere Lage als im Frühling. Da hatten ja sowohl in Berlin als auch in Kopenhagen die Regierung beschlossen, eben die deutsch-dänische Grenze weitestgehend dicht zu machen. Und das hat ja über Monate doch die Menschen sehr gestört, sehr irritiert, weil ja eben diese deutsch-dänische Grenze nach der ganzen Geschichte sehr von dieser Offenheit lebt. Und jetzt sieht man eben, dass es jetzt zu diesen Grenzeinschränkungen von der dänischen Regierung eigentlich gar keine Protestrufe gibt auf beiden Seiten der Grenze. Deswegen würde ich sagen, schon ein etwas anderes Bild.
Der Wille ist ja klar, die Grenzen sollen diesmal eigentlich offen bleiben. Ist denn damit zu rechnen, dass die Bundesrepublik vielleicht auch bald nachzieht und die Grenzen zu ihren Nachbarländern dann doch schließt oder zumindest schwerer passierbar macht?
Also danach sieht es nicht aus, zumindest derzeit nicht, wie die Süddeutsche Zeitung heute berichtet. Sie zitiert einen Sprecher des Bundesinnenministeriums und der sagt, es gebe momentan keine Überlegungen, Grenzkontrollen anzuordnen. Wie gesagt, momentan. Im Frühling hatte Bundesinnenminister Seehofer ja bei vielen Nachbarstaaten ziemlich für Ärger gesorgt, weil er eben an den Grenzen zu vielen Ländern sehr kurzfristig Kontrollen und Reiseverbote eingeführt hat. Das hat zum Beispiel, mit Frankreich war das nicht abgesprochen. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat heute früh im bayerischen Radio Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, hat er nochmal sich zu diesem Thema geäußert und Folgendes gesagt.
Die Grenzen sollen eigentlich nicht geschlossen werden, aber keiner darf sich täuschen. Wenn das alles so weitergeht, dann ist es zumindest für viele Bürger schon ein Punkt, über den sie sehr besorgt nachdenken. Und der Ziel ist aber ganz klar, keine Grenzschließungen jetzt.
Ja, so Markus Söder bei Bayern 1 heute früh.
Ab dem kommenden Montag gelten ja die jetzt vom Mittwoch beschlossenen Einschränkungen. Das Leben wird also wieder heruntergefahren. Das haben Bund und Länder gemeinsam beschlossen. Aber es zeigt sich ja offenbar, dass dieser Konsens doch ein bisschen bröckelt.
Ja, also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, die Beschlüsse stehen, aber tatsächlich gibt es doch einzelne Abweichungen. Das ist ganz interessant. In Berlin zum Beispiel, da bleiben die Bibliotheken und Volkshochschulen geöffnet, auch nächste Woche. Und in Sachsen-Anhalt, da dürfen die Menschen weiterhin auch in Solarien und Tattoo-Studios gehen. In Mecklenburg-Vorpommern ist es wiederum so, dass der Einzel- und auch der Vereinssport weiterhin erlaubt sein soll. Aber tatsächlich muss die Landesregierung in Schwerin dann noch die Verordnung fertigstellen. Das ist da auch noch die Situation in vielen anderen Bundesländern. Das heißt, möglicherweise müssen wir jetzt das Wochenende nochmal abwarten, um zu sehen, ob es tatsächlich in noch mehr Ländern noch mehr Sonderregelungen, noch mehr Abweichungen gibt.
Und wie sieht es bei Ihnen in Schleswig-Holstein aus? Hält sich die Landesregierung da weiterhin an die vereinbarten Beschlüsse?
Also nach jetzigem Stand ja. Ich habe vorhin nochmal mit dem Gesundheitsministerium hier in Kiel telefoniert und da sagte mir ein Sprecher, dass ihm bisher keine Änderungen bekannt seien. Also die Verordnung wird auch hier erst am Sonntag fertig sein. Aber es ist schon ganz interessant, bei dem Thema tatsächlich hier mal in den Norden zu schauen, weil hier hat es doch, würde ich sagen, etwas gekracht, eben weil Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther diese Beschlüsse, die man in der Bund-Länder-Runde getroffen hat, so mitträgt. Vor allem oder ausschließlich kann man sagen, beim Koalitionspartner FDP hat das für Ärger gesorgt, weil es war so, dass Günther Söder noch am Mittwoch versprochen hat, er werde dafür kämpfen, dass eben die Gastronomie offen bleibt. Und das kommt ja nun bekanntlich anders. Und dieser Kursschwenk, der hat bei der FDP für mächtig Ärger gesorgt. Die regiert ja hier oben in Kiel zusammen mit der CDU und Grünen. Und es war tatsächlich sogar so, dass die Liberalen kurzzeitig eben über einen Bruch mit der Koalition nachgedacht haben, weil man eben so sauer auf den Ministerpräsidenten war. Das hat zumindest gestern der ehemalige Kieler Fraktionschef Wolfgang Kubicki, der ist ja jetzt Vizepräsident des Deutschen Bundestags, das hat er gestern im NDR gesagt. Aber dann hat sich anscheinend die Lage doch wieder ziemlich schnell beruhigt und man kann auf jeden Fall vermelden, die Jamaika-Koalition in Kiel, die steht weiterhin.
Vielen Dank, Johannes Kurms, für den Corona-Blick in die Bundesländer aus Schleswig-Holstein. Dankeschön. Morgen wird der neue Flughafen BER eröffnet. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafengesellschaft ziehen dann von Tegel nach Schönefeld um. Einer, der künftig seinen Arbeitsplatz in Schönefeld hat, ist Richard Klaus. Er ist Vogelvergrämer. Das heißt, bislang verscheucht er die Tiere am Flughafen Tegel, denn dort ist er verantwortlich dafür, dass Flugzeuge und Vögel nicht zusammenstoßen. Wie er das macht und was sich für ihn am BER verändern wird, das erzählt Thomas Rautenberg.
Viel Platz ist nicht im eigentlich großen SUV mit der Aufschrift Wildlife Control. Richard Klaus, kahlgeschorener Kopf mit markanter Sonnenbrille auf der Stirn, sitzt eingezwängt zwischen Computern und Sprechfunkgeräten. Auf der Rückbank hat es sich Jagdhündin Lea bequem gemacht. Gemächlich dreht Klaus an der Südstartbahn seine Runden. Ein Schwarm Krähen macht sich aus dem Staub, als wir näher kommen.
Tiere wissen sofort, wenn unsere silbernen Autos kommen mit den weiß-roten Lackierung, dann nimm die Reis aus, dann wissen die schon auch, jetzt wird es wieder ungemütlich, zu viel Stress, wir müssen jetzt mal schnell verschwinden.
Das kriegen die Tiere mit, ja?
Das kriegen die mit, also gerade Krähen sind ja intelligent, das ist ja bekannt, die sehen das Auto und dann fliegen die definitiv über den Flughafenzaun weg.
Und wenn es die Vögel doch mal darauf ankommen lassen, dann schickt Klaus seine Hündin Lea auf den Weg. Die hat bisher noch jedem Beine oder treffender gesagt Flügel gemacht. Unruhe stiften muss Vogelvergrämer Klaus immer mal wieder. Nur so kann er verhindern, dass die Tiere aus Versehen im Triebwerk eines Flugzeugs landen. In Klaus' Wagen befindet sich ein ganzes Arsenal von Böllern und Pfeifkörpern, wie man sie von Silvester kennt. Per Knopfdruck kann er auch sogenannte Schalldruckkanonen zünden, die entlang der Startbahn aufgestellt sind. In Tegel, sagt Klaus, hätten es ihm vor allem die Möwen schwer gemacht.
Möwen kriegt man unheimlich schwer von der Fläche, die sind da sehr hartnäckig. Allgemein wird gesagt, die sind sehr blöd. Da muss man wirklich immer wieder Druck ausüben, bis sie dann tatsächlich dann mal sich hinter dem Flughafenzaun niederlassen. Dreht man so einige Runden definitiv.
Der studierte Landschafts- und Naturschützer Richard Klaus ist inzwischen oft auf dem BER in Schönefeld unterwegs. Aber Flughafen sei für ihn Flughafen. Da gäbe es keine großen Unterschiede, sagt der Vogelvergrämer.
Konkret ist das Spektrum in Tegel ein bisschen kleiner. Also wir haben da natürlich Krähen und auch mal Möwen. Dann hört das aber schon auf. Hier haben wir doch ein etwas diverseres Spektrum. Also Zugrastvögel, die dann hier im Herbst und Winter unterwegs sind, Gänse, Kraniche. Sind schon mehr Arten und auch in größerer Anzahl letzten Endes.
Richard Klaus steht immer im Kontakt mit dem Tower. Mal entdecken die Lotsen auf dem Radar einen Vogelschwarm, mal bemerkt der Vogelvergrämer zuerst die fliegenden Störenfriede durch sein Fernglas. In jedem Fall schaltet er sofort einen Gang höher, fährt hin und vergrämt die Tiere. So will er es auch am Starttag des BER machen.
Da sind wir auf jeden Fall draußen und wir werden da unser Beitrag dazu leisten, dass das auch alles gut an den Start kommt sozusagen.
Was motiviert uns eigentlich, sich ehrenamtlich zu engagieren? Ohne finanzielle Gegenleistung in der Freizeit.
Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich sehe halt, wie viel Armut auch in Deutschland ist. Habe ich mir halt gedacht, irgendwas muss ich tun, irgendwas muss ich machen.
Mich freut es, mein Wissen weitergeben zu können und das ist das, was ich sozusagen der Welt weitergeben kann. Das macht ein gutes Gefühl und es macht Spaß.
Also es ist bei mir, ist einer der Züge, die ich aus meinem Wesen halt kenne, dass ich einfach super hilfsbereit bin. Also wenn irgendwer bei irgendwas Hilfe braucht, bin ich der Letzte, der sagt, kann ich nicht, und bin aber auch der Letzte, der an dem Tag dann geht.
Gutes tun, aber warum? Das ist das Thema unseres Wochenendjournals morgen ab 9.10 Uhr. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Hier folgt gleich die Sendung Campus und Karriere.